Letzte Nacht, gestern Abend, war ich plötzlich, kratzte es im Hals. Ich hatte wahrscheinlich auch etwas Temperatur und ich dachte mal schauen, ob ich morgen predige oder nicht. Und ich hatte dann nicht so eine gute Nacht. Einerseits wahrscheinlich wegen dem irgendwelchen Käfer, die mich da erwischt haben. Und andererseits, weil mich die ganzen Fragen natürlich unheimlich umtreiben. Und ich sage, ich habe diesen Bibelvers mir selber wahrscheinlich x Dutzend Mal letzte Nacht immer wieder vorgesagt. Das ist der Vorteil, wenn man Predigt vorbereitet, dann weiß man den Bibeltext auswendig, weil man sich so damit befasst hat. Und ich möchte es euch auch empfehlen, diesen Bibelvers auswendig zu lernen, weil er wirklich sehr, sehr stark ist. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das steht in Römer 15, Vers 13. Wir sind ja in dieser Römerreihe drin und ich staune, dass es gerade für den heutigen Sonntag trifft. Ist ja immer wieder spannend, Gottes Führung. Ja, schaut mal diesen Titel an. Das ist mir so diese Woche, als ich die Predigt am Vorbereiten war, ist mir das aufgefallen. Ein Gott der Hoffnung. Ja, das ist vielleicht ein Titel. Wir haben einen Gott der Hoffnung. Ja, nur zu oft erleben wir hoffnungslose Situationen. Da ist vielleicht eine harte Absage, wie letzten Mittwoch, oder Absage einfach, ja. Oder vielleicht von einer erhofften Arbeitsstelle, oder Wohnungssuche, oder irgendetwas. Absagen sind immer hart. Und dann sieht manchmal die Situation so hoffnungslos aus. Unsere Hoffnung wird zunichte gemacht. Es kann uns auch ganz persönlich treffen, gell? Wenn eine Diagnose kommt, die zeigt, ja, die Gesundheit ist wahrscheinlich in der nächsten Zeit vorbei. Es wird jetzt einiges anderes kommen. Ja, das kann jeden von uns treffen. Das ist auch hart. Wenn eine Diagnose die Hoffnung auf die Träume der nächsten Jahre zerstört, das kann einen ganz schön hoffnungslos machen. Ja, es gibt auch solche, die haben hoffnungslose Partner. Ich zum Glück nicht, aber vielleicht meine Frau. Ja, wenn man schon so viel versucht hat, gell, und schon so viel gebetet hat und geredet hat und es verändert sich einfach nichts, das kann so hart sein. Oder die hoffnungslose Situation mit den Nachbarn. Immer wieder ich versuche immer wieder auf sie zugehen und immer wieder wird das zerstört. Das kann so zermürbend sein. Das kann einem echt die Hoffnung rauben. Oder diese Verwandten oder diese alten Freunde, die einfach nicht begreifen können oder wollen, dass sie Jesus brauchen. Wie manches Jahr beten wir schon auch für unsere Familienangehörigen, Verwandten und sie. Ja, und wir haben auch da und dort wieder Gespräche, aber irgendwo merkt man, nein, das ist für sie kein Thema. Sie respektieren uns, das ist okay, aber für sie, wenn es für dich stimmt, aber da will man manchmal die Hoffnung verlieren. Manchmal tönt Hoffnung auch so wie ein billiger Trost, gell? Es gibt ja die Sprüche, oder? Gestern hatte ich mit jemandem ein Gespräch, da ging es auch so um Fragen und da hat die Person, die ist nicht Christ, hat gesagt, nur einfach nicht daran denken. Ich glaube, es ging um gesundheitlich. Einfach nicht an das negative Denken, oder? Ja, einfach nicht daran denken. Ja, es stimmt natürlich schon, dass wir, wenn wir uns immer mit dem Negativen befassen und das immer zelebrieren, dass das uns nicht gut tut, das ist klar. Aber verdrängen, bringt uns das denn weiter? Glaube ich auch nicht. Ja, immer, wenn du meinst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Diese Gedichte haben wir ja auch schon als Kinder gelernt, oder? Mag ja mal stimmen, aber es ist irgendwie so leer, gell? Auf was sollen wir denn hoffen? Sollen wir einfach hoffen, dass es irgendwie besser wird? Nein, es geht nicht darum, auf was wir hoffen, sondern auf wen wir hoffen. Wir hoffen nicht auf Dinge, sondern wir hoffen auf eine Person. Und was für eine. Im Vers vorher, Vers 12 steht, wiederum spricht Jesaja, es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais und der wird aufstehen zu herrschen über die Völker, auf den werden die Völker hoffen. Als Jesaja das sagte, war die Situation in Israel sehr hoffnungslos. Die waren ja kurz vor der Verbannung ins Exil. Jesaja und die anderen Propheten haben immer wieder gesagt, kehrt um, sonst wird Gott euch aus diesem Land wegführen. Also werden die Feinde kommen und euch wegführen und Gott wird es zulassen, wenn ihr so weitermacht, immer wieder. Und die Leute haben es einfach nicht begriffen. Ja, zwischendurch mal, aber die Tendenz ging abwärts. Es war so hoffnungslos. Und dann hat Jesaja in den letzten Kapiteln in die Zukunft geschaut. Und das ist so hoffnungsvoll und tönt fast so widersprüchlich, dass die wissenschaftlichen Theologen, die meisten sagen, ja, das kann nicht der Jesaja geschrieben haben, das muss ein anderer geschrieben haben. Der konnte das ja gar noch nicht wissen, was dort passiert. Aber der Jesaja hat das von Gott offenbart bekommen und hat schon weit in die Zukunft, hat schon Jesus kommen sehen, dass er für die ganzen Völker ein Segen sein wird und auf ihn werden die Völker hoffen. Hier sehen wir wieder, die Hoffnung geht auf eine Person, auf Gott selber, auf Jesus. Ja, Jesus lebt. Er hat den schlimmsten Feind besiegt. Er hat die Sünde besiegt, die uns von Gott trennt. Er hat den Tod besiegt, der unser Leben ewig auslöschen will. Er hat beides besiegt und er hat eine Hoffnung geschenkt, die uns diese Gesellschaft niemals bieten kann. Als die Jünger nach der Auferstehung unterwegs waren, kam ein Besucher zu ihnen und sie diskutierten mit ihm über all das, was geschehen ist und über diesen Jesus, der da von den führenden Leuten angeklagt und am Schluss gekreuzigt wurde und dass er im Grab liegt und dass die einen gesagt haben, dass er auferstanden sei und sie können das nicht glauben. Und dann sagen sie, wir aber hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Wir hatten es gehofft und alle Hoffnung ist dahin. Der ist tot, mausetot. Das ist schon hart. Und wer war mit ihnen? Es war Jesus, der Auferstandene. Er war da, er lebte. Aber ihre Hoffnung lebte noch nicht. Warum? Weil sie es noch nicht erfassten, weil sie es noch nicht wussten, weil sie es noch nicht glauben konnten. Er war bei ihnen. Der Gott der Hoffnung, er lebt. Er ist da. Und er hat immer sein Wort gehalten. Jesus hat gesagt, dass er alle Macht hat, im Himmel und auf Erden. Oh, liebe Freunde, wenn ich das immer glauben könnte. Wenn mich das immer so erfüllen würde. Es war eine gute Übung letzte Nacht. X-mal, der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit Freude und Frieden im Heiligen Geist, damit ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ja, und ich habe gemerkt, dass jedes Mal hat es mich wieder irgendwie einfach ruhig gemacht. Ich bin nicht so für Mantras, gell, wo man da immer wieder wiederholt. Aber die Mutlosigkeit, die ist so anhänglich. Die ist fast wie ein Moskito, der einem um die Ohren fliegt, oder? Oder eine Fliege, eine lästige. Und deshalb ist es auch wichtig, immer wieder Gottes Wort dem entgegenzuhalten. Letzten Sonntag ging es ja um das Thema Annahme. Römer 7. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Ehre. Ja, und ihr erinnert euch wahrscheinlich daran. Das hat manchmal seine Grenzen, gell? Nehmt einander an, aber es braucht immer zwei. Und manchmal versuchen wir es und es geht nicht. Und wenn der andere nicht will, oder wenn ich mindestens überzeugt bin, der andere will nicht, wenn ich schon die Erfahrungen gemacht habe, dass mich der andere mit Vorwürfen überhäuft, mir Dinge unterstellt, die nicht stimmen, dann kann einem schon das die Hoffnung rauben. Ja, menschliche Situationen rauben uns oft die Hoffnung. Und deshalb ist es so wichtig. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit Freude. Oh, sehr brauchen wir das. Auch wenn der erhoffte Sechser im Lotto nicht eintritt. Auch wenn wir trotzdem viele Leute für uns gebetet haben, einfach Gott hat uns halt keine Kinder geschenkt. Trotz vielen Gebeten. Und viele haben gebetet und vielleicht bleibt deine Gesundheit doch angeschlagen. Oder ein Traum von einem Center FEG verpufft vielleicht. Ja, ist dann alles aus? Ist dann nicht der Gott der Hoffnung immer noch da, der uns erfüllen kann mit seiner Freude? Paulus schreibt ja das den Christen in Rom und die hatten keine allzu bequeme Situation. Die Juden waren schon von Rom vertrieben, die ganze Spannung war schon da und die Verfolgung bahnte sich schon an zu jener Zeit. Keine bequeme Situation, aber es gibt Grund zur Hoffnung. Der Gott der Hoffnung hat das, was wir uns wünschen, was wir brauchen, Freude. Welch eine Freude! Es ist nicht unbedingt die Freude über einen Erfolg. Natürlich ist es schön, wenn einer eine Olympiamedaille gewinnt. Gell, jetzt haben wir die letzte Woche da all die Emotionen gesehen. Ich schaue mir das immer an, weil mich das so fasziniert. All die Emotionen. Gerade im letzten Damenrennen dort, was war es, Riesenslalom? Super-G. Ja, Super-G war es, glaube ich. Die liebe Lara Gut, gell, die da auf dem dritten Platz war und dann kommt eine andere, die hat es zuerst noch gar nicht erfassen können, dass sie gewonnen hat, weil sie eigentlich eine Snowboarderin ist. Aber diese Gewalt, jetzt bin ich Olympiasieger und die andere, die liebe Lara, ist mit einer Hundertstelsekunde aus den Medaillenrängen gefallen. Das ist so hart. Ich verstehe das, dass sie da nur noch weinen kann. Die hat so viel investiert. Die hat ihre ganze Energie da hinein investiert. Ob sich das lohnt, das ist eine andere Frage. Aber verständlich, dass sie traurig ist. Ja, wenn man Erfolg hat, ist Freude einfach. Wenn jetzt letzten Mittwoch das Gespräch so ganz perfekt gelaufen wäre, hätte ich eine andere Stimmung. Stimmt natürlich. Aber muss die Freude vom Erfolg abhängen? Wisst ihr, unsere Freude ist nicht eine, die einfach die Probleme verdrängt. Das könnte man ja auch. So irgendwie, das ist so, manchmal kann man einfach so einfach abdriften. Man schiebt eine Lobpreis-CD rein und dann driftet man einfach ab und vergisst alles. Lobpreis ist gut. Gott loben ist gut. Und wenn es echt ist und Hand und Fuß hat, dann ist es gut. Aber unsere Freude muss nicht die Probleme verdrängen. Die Probleme sind da. Die sind da. Und die müssen wir nicht auf die Seite schieben, da müssen wir nicht die Augen verschließen. Die sind da, aber wer ist auch da? Der Gott der Hoffnung, der ist auch da. Und das ist, sagen wir mal, ein Teil meiner Theologie. Wir müssen anschauen, was läuft. Wir sind Realisten. Wir sehen sehr realistisch, wie die Situation aussieht, aber wir sehen auch sehr realistisch, was für ein Herr da ist. Beides sollen wir realistisch sehen. Der Gott der Hoffnung, der uns auch in allen Situationen Freude geben kann. Im Glauben, im Herrn, im Vertrauen auf Gottes Zusage. Ich denke hier an die Stelle in Jesaja 61. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert. Und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Ja, wunderschönes Bild. Natürlich eine Braut da in ihrem Hochzeitstag, meistens ist sie ziemlich glücklich, hoffentlich, sonst ist es nicht so gut. Und dann ist es schön zu strahlen, natürlich. Aber die Frage ist einfach immer die Perspektive, auf was schaue ich? Nicht vom einen weg auf das andere, sondern beides zusammen. Es geht nicht darum, ich schaue von den Problemen weg, schaue auf Jesus, sondern ich nehme Jesus mitten hinein in mein Leben, in all die Probleme. Versteht ihr? Da muss ich nicht von einem wegschauen auf das andere, sondern dann nehme ich Jesus gerade mitten in all die Herausforderungen hinein. Und da ist dann seine Freude immer noch da. Oder auch sein Friede. Die Freude und der Friede Gottes, wie es steht im Philipperbrief oder im Kolosserbrief, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus bewahren. Oder im Kolosserbrief, und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid, in einem Leibe, was soll der machen? Der soll der Chef sein. Der regiere in euren Herzen und seid dankbar. Oh, wie oft regiert die Sorge in meinem Herzen. Und wie oft regiert die Angst und die Niedergeschlagenheit in meinem Herzen, muss ich ehrlich zugeben. Ich bin da kein leuchtendes Beispiel. Ich weiß nicht, ob das in meiner Persönlichkeit auch in meinem Naturell liegt. Ich sehe oft die Dinge sehr, ja, es geht mir vieles sehr nah. Ich sehe vieles auch manchmal sehr düster. Und die Frage ist, lass ich das regieren? Und da bin ich am Üben, ganz fest. Das ist da, ja, es ist da. Aber wen lasse ich regieren in meinem Leben? Die Sorgen, die Nöte, die Bedrohungen? Oder lasse ich wirklich den Frieden Christi regieren in meinem Herzen? Und dann kommt noch die Dankbarkeit dazu. Ja, und das ist auch wertvoll. Wir haben immer Grund zum Danken. Wenn wir zuschauen, wir dürfen klagen. Wir dürfen all das Jesus sagen, was uns plagt. Aber wir haben immer auch Grund zu danken. Und dann geht's weiter. Wenn wir das tun, dann werden wir immer reicher, steht in unserem Bibeltext. Der Gott der Hoffnung, der erfüllt uns mit Freude und mit Frieden und dann werden wir reich. Ja, wie reich? Finanziell reich. Oder werden wir erfolgreich? Das ist hier nicht gemeint, aber reich an Hoffnung. Jetzt kommen wir wieder zur Hoffnung. Wir werden reich an Hoffnung. Und das ist es, was unser Leben so wertvoll macht. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Reich an Hoffnung. Hoffnung ist ein kostbares Gut. Ich möchte noch einmal einen Bibelvers da aus dem Römerbrief einblenden, Römer 5, Vers 1. Da steht nämlich, wir rühmen uns auch der Drucksituationen. Trübsal oder Bedrängnis, wie es hier heißt. Drucksituationen. Warum? Weil diese Geduld bringen. Geduld lernen wir nicht am grünen Tisch und nicht vom Bücherlesen. Geduld lernen wir in der harten Mühle des Lebens, wo die Geduld geprüft und der Geduldsmuskel wirklich strapaziert wird. Da lernen wir Geduld. Und wenn wir Geduld haben, bringt das Bewährung. Ein Mensch, der geduldig ist, auf den kann man sich verlassen. Der ist bewährt. Und die Bewährung, und das ist offenbar das Kostbarste, bringt Hoffnung. Hoffnung ist eben mehr als so etwas Vages. Ja, ich hoffe es mal. Sondern das ist die feste Zuversicht, diese feste Hoffnung, die das Leben stark macht. Es geht nicht um falsche Hoffnung. Wenn ihr hoffen, ja, es erledigt sich sowieso alles von selbst, ich muss da nichts machen. Das können wir da nicht garantieren. Oder wenn ihr hoffen, ja, ich schaffe das schon, das packen wir schon, oder? Ja, zum Glück bin ich da nicht so ein Riese, das sage ich selten. Oder wenn ihr denken, die Menschen sind uns immer wohlgesinnt oder diese Welt wird immer besser, ja, das sind falsche Hoffnungen. Die bringen uns nicht weiter. Die Hoffnung, dass wir einen Gott haben, der Möglichkeiten hat, die unsere übersteigt, das ist die Hoffnung. Ja, und woher die Kraft? Diese Hoffnung, die kann ich selber nicht machen. Da bin ich völlig chancenlos. Ich schon gar. Aber da ist eine Kraft. Die Kraft des Heiligen Geistes. Und da schließt sich wieder der Kreis mit dem Anfang an. Die Kraft des Heiligen Geistes, die uns diese Hoffnung geben kann und geben will. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Situation realistisch anschauen, wie sie ist. Ich möchte auch Mut machen und auffordern, wirklich zu beten. Wir sind nicht die Fatalisten. Die Muslime sagen immer, Inshallah, ach, so Gott will. und sind da irgendwie sehr passiv und fatalistisch. Das sagt Gott nicht. Jesus sagt, bittet, so wird euch gegeben. Wir sollen beten, wir sollen ihn bestürmen und ja, ich fordere euch auf, macht das. Aber seid euch immer wieder bewusst, was für einen Gott wir haben. Einen Gott der Hoffnung und einen Megapower vom Heiligen Geist. Ja, danke Jesus, dass das stimmt, weil du es so sagst. Dein Wort ist wahr. Du hast uns noch nie etwas gesagt und uns dann hängen lassen. Du bist zuverlässig und treu. Ja, es läuft oft nicht alles so, wie wir es uns wünschen. Aber es läuft alles so, wie du es für gut findest, wenn wir dir vertrauen. Danke dafür. Stärke du die Hoffnung in meinem Herzen, Jesus. Ich möchte ein Mensch sein, der Hoffnung verbreitet. Und es tut mir leid, dass ich so oft regiert werde von all den Sorgen und Nöten der Menschen und der Gemeinde und allem, was da ist. Jesus, ich möchte mich auch hier ganz neu einfach dir weihen. Du bist mein Herr und du sollst mein Leben regieren. Es tut mir leid, dass ich oft dich betrübe mit meiner Niedergeschlagenheit. Ich kann das nicht ändern, aber deine Kraft kann das. Danke, dass du das tust in unseren Herzen. Amen.